Marlene Dietrich mit dem Kofferlied überhaupt. Die Diva war ja bekannt dafür, dass sie ziemlich viele Koffer benötigt hat, um ihre umfangreiche Garderobe zu transportieren. 1936 soll sie bei einer Schiffspassage ganze 21 Seekoffer mitgeführt haben, sowie 35 große, 18 mittelgroße und 9 kleine Koffer. Und dazu 5 Hutschachteln. Gut vorstellbar also, dass der ein oder andere Koffer nach ihrer Emigration vor den Nazis in Berlin zurückgeblieben ist. In jedem Fall ist so ein zurückgelassener Koffer mit den Seligkeiten vergangener Zeiten ein starkes emotionales Bild. Eine Art Zeitkapsel, die nur darauf wartet, abgeholt und wieder geöffnet zu werden. Was aber, wenn solch ein Koffer voller persönlicher Erinnerungen eine Fundsache ist, deren Besitzer niemand mehr kennt? Die Berliner Autorin Frederik Veit hat vor einigen Jahren einen solchen herrenlosen Koffer bekommen, der im Niemandsland zwischen Ost- und West-Berlin gefunden wurde. Und sie hat sich auf die Suche nach dessen Besitzer gemacht. Gefunden hat sie dabei ein spannendes Stück Zeitgeschichte und den Stoff für eine 10-teilige Radioserie. Der Koffer aus dem Mauerstreifen. Guten Morgen, Frau Veit.
Hallo, guten Morgen.
Frau Veit, was war denn das für ein Koffer, den Sie da bekommen haben und wie ist er zu Ihnen gekommen?
Ja, der sah ziemlich skurril aus weißer, stoffbezogener Pappe. Nicht viel größer als so ein Koffer, wo vielleicht eine Schreibmaschine reinpasst oder so. Hm. Und darin waren Fotos, persönliche Dokumente, handbeschriebene Zettel, alles Überbleibsel oder wertvolle Dinge, würde man sagen, die einem Menschen gehören und die wirklich persönliche Werte haben. Hm. Und das hat mich sehr berührt und deswegen ist mir der Koffer natürlich sofort ans Herz gewachsen.
Ja, da hat man tatsächlich wirklich dann auf einmal so eine Art Schatzkiste oder Zeitkapsel. Aber wie sind Sie denn an den Koffer rangekommen?
Und zwar bin ich ursprünglich eigentlich Filmemacherin und habe im Rahmen eines Films über Geisterbahnhöfe in Berlin, im Rahmen der Recherche dazu, habe ich einen ehemaligen Bahnmitarbeiter kennengelernt. Und der war ursprünglich Bauingenieur und hatte zur Aufgabe, weil die Bahn hatte ja im geteilten Berlin eine ziemlich schwierige Konstellation. Also sie wurde ja noch lange Zeit vom Osten her verwaltet und er durfte, obwohl er aus West-Berlin war, als einziger, um diese ganzen stillgelegten Orte zu vermessen, in diese verlassenen Orte hinabsteigen und hat dort in einem verlassenen Kiosk diesen Koffer gefunden.
Hm. Spannend, kann man sich gar nicht richtig vorstellen. Der durfte da so als einziger rumlaufen, hört sich wirklich ein bisschen geisterhaft an. Und dann hat er Ihnen irgendwann diesen Koffer dann gegeben, als Sie ihn kennengelernt haben und hat Ihnen gesagt, jetzt suchen Sie doch mal den Besitzer, oder?
Genau, das war natürlich dann wie so ein, jetzt nimmst du und machst das oder du nimmst nicht und machst es nicht. Also es war wirklich so, dass er gesagt hat, sie scheinen mir ja mit großem Interesse ihren Job zu machen, Geschichten aufzuspüren, das zu verfolgen. Ich habe hier was gefunden, das besitze ich schon ziemlich lange. Vielleicht hätte ich es sogar abgeben müssen, nachdem ich es gefunden habe, aber es ist halt dieser Koffer, der an diesem Ort, der ja quasi im Niemandsland war, liegen geblieben ist. Und ich bitte Sie jetzt eindringlich, diese Person zu finden, das zu recherchieren und diese Geschichte zu erzählen. Man muss sagen, danach sind auch einige Monate, Jahre fast verstrichen, bis ich wirklich mich damit ganz konkret befassen konnte, weil, naja, suchen Sie mal eine Person, die das so lange zurück liegen gelassen hat und dann weiß man ja nicht genau, wann es war. Damals gab es ja noch kein Internet. Mhm. Da sind dann ganz viele Sachen drin in Süderlin-Schrift oder bestimmte Dokumente, die es heute nicht mehr gibt. Das heißt, ich brauchte immer Leute, die mir geholfen haben, die Dinge da drin zu dechiffrieren.
Mhm. Ja, da sind eine ganze Menge dann in Ihrer Radioserie auch zu hören. Sie haben Anwalt, Detektiv sogar, Zeitzeugen haben Sie befragt. Jetzt machen Sie mal den Koffer auf. Was haben Sie denn rausgefunden über den Kofferbesitzer?
Ja, also viele Spuren waren hier in Berlin tatsächlich. Sämtliche Adressen, Visitenkarten, Fotos mit dem Kofferbesitzer, der hatte wohl ein Händchen auch fürs Fotografieren, aber auch Fotos von verschiedenen Orten in Deutschland, Fotos von Armeefahrzeugen, Fotos von Kindern, von Frauen. Wie viel waren es am Ende? Das war halt alles so Schritt für Schritt Aufgabe, das zu verstehen und zu gucken, wer zu wem gehört sozusagen. Ja. Und was aber sehr hilfreich war tatsächlich, es waren natürlich auch persönliche Dokumente, wie ich gesagt habe, also eine Geburtsurkunde. Ich konnte dann in den Geburtsort zurückfahren. Und zwar war das Ducherow in Mecklenburg-Vorpommern. Dort kann man dann, wenn es übers Amt keine Auskunft gibt, weil die können auch nicht jedem Auskunft erteilen, kann man dann in Kirchenbücher schauen, kann man gucken, ob es Leute dort gibt, die sich vielleicht noch erinnern. Also wieder das Thema Zeitzeuge. Bei mir war es tatsächlich ganz wichtig, also so exemplarisch und so schön eine einzige Geschichte sein mag. Und das ist das Tolle eigentlich an dieser Koffergeschichte. Wir kennen ja oft historische Abrisse nur über Jahreszahlen, irgendwelche Regenten, die über was bestimmt haben. Aber das mal von der anderen Seite zu erzählen. Und da hat einer meiner Zeitzeugen den schönsten Satz eigentlich in diesem Podcast gesagt. Sie sagt nämlich, es wird Zeit, mal die Geschichte von unten zu erzählen. Also von den Leuten, die dabei waren und die es erlebt haben.
Ja.
Und das wollte ich dann auf einmal mit so vielen Leuten wie möglich teilen, die das auch erlebt haben und die mir tatsächlich eine große Hilfe auf dieser Reise waren.
Ja, der Koffer ist dann auch auf einmal so ein Leitmotiv und aus dem Koffer heraus lässt sich dann das Leben rekonstruieren ein bisschen, wie sie es ja getan haben, soweit das halt geht, und aber auch das Zeithistorische. Ne? Also das heißt, da gehen so Zeitgeschichte und persönliche Geschichte in einer hochspannenden Zeit ja auch ineinander. Ne? Ich meine, das ist jetzt eine Ost-West-Geschichte geworden.
Und ich glaube, jeder Autor würde nicht ehrlich sein, wenn er sagt, jede Geschichte, die er auch bis zum Ende verfolgt, hat ein bisschen was mit einem selber zu tun. Und ich lebe heute in Berlin seit 16 Jahren, bin der Liebe her hier gelandet. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, eine meiner Großmütter ist Berlinerin, waschechte Berlinerin. Die ist in Reinickendorf aufgewachsen. Und es wurden viele Dinge, die auch mit dem Krieg, aber vor allem auch nach dem Krieg, wie das hier war, als Berlin quasi der Zankapfel der Alliierten war, wie man sich das Leben hier vorstellen musste zu der Zeit, wurden gar nicht so deutlich erzählt. Und ich habe erst im Laufe dieser Recherche mitgekriegt, dass ich dachte, Mensch, mein Vater muss ja auch hier gewesen sein in der Zeit, weil er die Großeltern, also die Eltern meiner Großmutter, dann besucht hat, die ja noch hier gelebt haben. Und somit haben sich auch für mich Lücken gefüllt und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn durch das Hören dieser Podcast-Reihe das bei vielen anderen Menschen auch so passiert.
Ja, es klingelt tatsächlich was an, weil man eben wirklich das Gefühl hat, man bekommt vieles aus dieser Zeit mit und es hat auch so ein Kolorit so ein bisschen. Jetzt nenne ich kurz mal den Namen, Günther Steding hieß der Mann, der den Koffer dort hat stehen lassen. Sie haben auch rausbekommen oder vermutlich, warum der Koffer dort stehen geblieben ist. Und dann haben Sie auch die Nachfahren gefunden. Wie haben die denn reagiert, als Sie denen den Koffer gebracht haben?
Das war überwältigend. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das nur sage. Aber Sie müssen sich vorstellen, da ruft jemand an aus der Vergangenheit und erzählt Ihnen lauter Details, die Sie zum Teil gar nicht wussten. Und es ist natürlich ein Wahnsinnsgeschenk, wenn jemand Dinge bekommt, die nochmal das Bild eines Vaters vervollständigen.
Lücken in der Biografie dann irgendwie auch ein bisschen anreichern.
Und deswegen, es war ein Wahnsinnsgeschenk. Ich hatte natürlich total Skrupel auch und wusste nicht, wie werden die reagieren. Vielleicht, wie gesagt, wollte er nicht gefunden werden, der Besitzer. Aber es hat sich zum Glück, und das war das Schönste, dann natürlich am Ende ins Gegenteil gewendet. Und ja, wir haben uns eigentlich richtig in den Arm gelegen und das war sehr, sehr, sehr berührend.
Das ist eine große Belohnung dann auch für diese große und lange Arbeit. Ist es Ihnen da auch ein bisschen schwer gefallen, sich dann von dem Koffer endgültig zu trennen?
Ja, also ich weiß noch ganz genau, wie das war, als ich aus meiner Wohnung mit diesem Koffer in der Hand dann los bin und dann da hinten gefahren bin und so in der Art, so, das ist jetzt unser letzter gemeinsamer Weg, weil ich hatte den ja bei meiner Recherche immer wieder dabei, um das Zeitzeugen zu zeigen. Also der hat mich ja immer begleitet, dieser Koffer auch auf der Reise. Ja, und das war halt die letzte Reise, die wir beide zusammen angetreten sind. Und ich war aber auch wahnsinnig froh, dann das in den Händen der Nachfahren, also der richtigen Leute zu wissen. Und gleichzeitig war das wie so ein riesen Bürde, die mir dann genommen worden ist, weil ich, das war ja wie so ein Mühlrad an meinem Hals, dieser Koffer.
Das meinte ich eben mit der Verantwortung. Es ist ja schon auch eine Last. Ne? Und dann wenn man ernsthaft damit umgeht und sagt, ich möchte aber ganz gerne das zurückgeben oder denjenigen finden und dann zwischendurch auch scheitert, weil Spuren im Sande verlaufen. Und am Schluss hat sich das dann ganz schön aufgelöst.
Genau.
Der Koffer aus dem Mauerstreifen, ein Koffer, der ganz, ganz viel erzählt. Und natürlich ist ein Leben viel mehr als ein Koffer, aber ein Koffer kann dann doch viel über ein Leben erzählen und aussagen. Frederik Veit, vielen Dank für das Gespräch. Die 10-teilige Radioserie Der Koffer aus dem Mauerstreifen wurde 2019 für den SWR produziert und ist inklusive einer ausführlichen Webdoku auf den Internetseiten von SWR 2 zu finden. Und alle 10 Teile können auch über die ARD-Audiothek als Podcast abonniert werden.